Radio Sai, Deutschland.
Sai Ram und herzlich willkommen bei Radio Sai Global Harmony Deutschland. Bei diesen Eingangsklängen werden Sie darauf tippen, dass es heute um etwas Besonderes geht. Und damit liegen Sie auch richtig. Heute geht es um das Dasara-Fest. Vor einigen Jahren habe ich dieses 10-tägige, beeindruckende Festival miterleben dürfen. Allerdings hat sich mir damals die tiefere Bedeutung dieser für mich noch fremden Kultur nicht erschlossen. Ich wurde irgendwie überfordert von der Fülle der Geschehnisse und von den gleichzeitig auftretenden Tönen, die aus allen Himmelsrichtungen zu kommen schienen und die mein Ohr verarbeiten musste. Vielleicht ging das einigen von Ihnen auch so. In der heutigen Sendung möchte ich versuchen, der tieferen Bedeutung dieses Festes etwas näher zu kommen. Und ich kenne niemanden, der mir durch sein umfangreiches und tiefes Wissen die indische Kultur näher bringen könnte, als Susanne Böhnke. Susanne war gern bereit, mir und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas über das Dasara-Fest zu erzählen. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Sathya Sai Baba in Demut zu Füßen. Ja, Susanne, wo fangen wir an? Vielleicht zuerst einmal bei dem Namen Dasara. Was bedeutet der?
Das Dasara- oder Navaratri-Fest ist ein 10-tägiges Fest zu Ehren von Devi, der göttlichen Mutter. Es wird 10 Tage lang gefeiert, so in unserer Herbstzeit, im September, Oktober eines jeden Jahres. Der Name erklärt sich einfach aus der Anzahl der Tage. Dasara kommt von Dasan 10 und Navaratri heißt 9 Nächte. Wie wir wissen, gibt es in Indien ja sehr, sehr viele verschiedene Erscheinungen, in denen Gott oder die Göttin verehrt wird. Und das gilt in dem Fall besonders auch für das Dasara-Fest. Einer Tradition nach, die vor allem in Nordindien, in Bengalen üblich ist, wird die göttliche Mutter in diesen 10 Tagen in ihrer Erscheinungsform als Durga bzw. Kali verehrt. Und diese beiden Gottheiten werden als sehr kämpferisch dargestellt. Durga reitet auf einem Löwen, hat Waffen in der Hand. Kali ist aus unserer Sicht noch etwas extremer dargestellt. Kali trägt zum Beispiel als Schmuck eine Kette aus Menschenschädeln, für uns ja sehr fremd. Und warum wird die Göttin so dargestellt? Der Tradition nach kämpfte Durga bzw. Kali 10 Tage lang gegen den Dämon Mahishasura, ehe sie ihn am 10. Tag lang besiegte. Das Ganze hat natürlich wie immer in Indien eine symbolische Bedeutung. Devi mit ihren Waffen repräsentiert die göttliche Kraft, die eine feurige, zornige Form angenommen hat um die Kräfte des Bösen zu zerstören und zu überwinden und die reinen sattwischen Eigenschaften zu schützen. Es geht nicht um äußerlich böse und gute Kräfte, sondern es geht, wie bei vielen anderen indischen Festtagen auch, um die verschiedenen Aspekte in uns selber. Es geht letztlich darum, dass mit der göttlichen Kraft wir die negativen, unerwünschten Eigenschaften in uns überwinden. Während in der einen Tradition die Göttin als eine Person, Durga oder Kali, verehrt wird, wird in einer anderen weit verbreiteten Tradition während des Dasara-Festes die göttliche Mutter 3 Tage lang in ihrer Erscheinungsform als Durga, die nächsten 3 Tage in ihrer Erscheinungsform als Lakshmi und die letzten 3 Tage als Sarasvati verehrt. Wofür stehen diese Göttinnen? Durga ist wieder der kraftvolle Aspekt. Lakshmi ist die Göttin des Wohlstands und der Fülle und Sarasvati allgemein gilt als die Göttin der Weisheit. Wenn jetzt Durga in den ersten 3 Tagen in ihrem kraftvollen Aspekt verehrt wird, heißt das, dass wir symbolisch mit dieser Kraft die negativen Eigenschaften in uns überwinden sollen. Wenn das geschehen ist, haben wir Platz gemacht für Lakshmi, die Göttin des Wohlstands und der Fülle. In dem Fall geht es aber um die Fülle der guten Eigenschaften, dass wir unser Herz gereinigt haben und jetzt offen sind für spirituelle Fülle in Form von Qualitäten wie Mitgefühl, Toleranz, Liebe, Mildtätigkeit. Und wenn unser Herz mit diesen göttlichen Eigenschaften erfüllt ist, dann wird Sarasvati verehrt, die Göttin des Wissens, der Weisheit und der Künste. Denn jetzt sind wir bereit, spirituelles Wissen in uns aufzunehmen. Durga, Lakshmi und Sarasvati repräsentieren noch andere Aspekte. Der einen Symbolik nach steht Durga für die Grundeigenschaft Tamas, den dumpfen, dunklen Aspekt der Trägheit und Unwissenheit. Lakshmi steht für Rajas, Aktivität, und Sarasvati steht für Sattva, die Grundeigenschaft der Reinheit und Losgelöstheit. Zugleich repräsentieren diese 3 Göttinnen noch andere Aspekte. Wir wissen ja alle, dass es verschiedene Wege, verschiedene Pfade zu Gott gibt. Und Swami hat oft in seinen Ansprachen die 3 Pfade erwähnt. Der Pfad der Handlung, des Karmas, der Pfad der Hingabe und Verehrung, Bhakti, und der Pfad der Weisheit, Jnana. Und in diesem Zusammenhang symbolisiert Durga, die diesen kraftvollen Aspekt hat, den Pfad der Handlung. Lakshmi symbolisiert den Pfad der Hingabe und Sarasvati den Pfad der Weisheit. Außerdem Wir kennen ja alle das Gayatri-Mantra, das anfängt mit Om Bhur Bhuvah Svaha. Und in diesem Zusammenhang entspricht Bhu die Ebene der Materie Durga, Bhuva die Ebene der Lebenskraft und Schwingung entspricht Lakshmi und Svaha die Ebene von Prajnana, der höchsten Weisheit und der höchsten Strahlung entspricht Sarasvati. Dieses Fest nun, oder wie wurde dieses Fest viele Jahre lang in Puttaparthi in Prachandi gefeiert? Die ersten Tage wird in der inneren Bhajanhalle, also am Darshanplatz der innere Mandir, wird die Göttin verehrt in einem bestimmten Ritual. Und zwar wird symbolisch für die Göttin ein Krug mit einer Kokosnuss darauf und Mangoblättern drumherum aufgestellt. Und das gilt als Symbol für die Göttin. Und der Priester sitzt davor und führt bestimmte Anbetungsrituale, Verehrungsrituale durch. Er rezitiert die 1008 Namen der göttlichen Mutter und andere Texte. Und während dieser Anbetung wirft der Priester voller Respekt heiliges rotes Kumkumpuder zu Füßen praktisch der Göttin.
Was für eine Bedeutung hat Kumkum in diesem Zusammenhang?
Swami hat in einer Rede gesagt, dass das rote Kumkum auf die Göttin geworfen wird oder der Göttin dargereicht wird, um den Zorn der Göttin zu besänftigen. Und symbolisch heißt das, dass Swami hat das erklärt, dass der Tradition nach, wenn die Göttin dieses rote Puder sieht, hat sie das Gefühl, dass ihre ganzen Feinde besiegt sind und sie wird wieder friedvoll und segensbringend. Also dieser mehr freundliche Aspekt der Göttin kommt dann wieder zum Vorschein. Das ist also einer dieser Hintergründe, warum rotes Kumkumpuder zu Füßen der Göttin dargereicht wird. Es findet also eine Verehrung in dieser Form im inneren Tempel statt, und zwar morgens und abends, 2-3 Tage lang. Und danach lässt Swami mittlerweile in den letzten Jahren eigentlich immer ein 7-tägiges Feueropfer durchführen in der Punachandra-Halle. Es ist ein 7-tägiges Feuerritual, das Veda, Purusha, Saptaha, Jnana, Yagna genannt wird. Der letzte Tag, Vijayadashmi, ist der Tag des Sieges. Ich sage jetzt vielleicht noch was zur Bedeutung von Vijayadashmi. Vijaya heißt Sieg. Dashami ist der 10. Tag. Es ist also der Tag des Sieges. Wie gesagt, die Göttin hat jetzt, wir wissen die Symbolik davon, den Dämonen besiegt. Aber es ist symbolisch der Tag der Überwindung des Egos, dass wir all unsere negativen Eigenschaften beseitigt haben, dass wir unser gesamtes Ego transzendiert haben, alle Dualität transzendiert haben und letztlich die völlige Vereinigung mit dem Göttlichen erreichen. Das ist die eigentliche Bedeutung dieses Tages von Vijayadashami. Und wenn wir jetzt zurückdenken an Swamis vorherige Inkarnation, Shirdi Sai Baba, Shirdi Sai Baba hat diesen Tag Vijayadashami gewählt, um seine sterbliche Hülle abzulegen. Also hat dieser Tag gerade für uns Devotees nochmal eine besondere Bedeutung. Devi Sai Ma, Devi Saraswati Ma. Dieses 7-tägige Feueropfer wurde also, wie gesagt, erwähnt, in der Punachandra-Halle durchgeführt, und zwar immer morgens. Und Swami kommt meistens während Dasara morgens erst in die Darshana-Halle, gibt dort Darshan, denen, die dort sich entschieden haben, dort den ersten Darshan zu nehmen, und lässt sich von dort in die Punachandra-Halle fahren, wo er dann eine gewisse Zeit dem Feueropfer beiwohnt. Aber darüber hinaus ist dieses Fest durch weitere Festlichkeiten gekennzeichnet. Nachmittags hat Swami früher während Dasara jeden Nachmittag eine Ansprache gehalten. Und darüber hinaus wurden im Anschluss an die Ansprache oder davor oft auch noch Konzerte gegeben. Also es war wirklich ein sehr, sehr großes, umfangreiches Fest gewesen. Zwar haben wir das jetzt ein bisschen reduziert, aber es sind immer noch besondere Veranstaltungen in dieser Festzeit. Und Swami hat über diese verschiedenen Veranstaltungen auch was gesagt. Ihr habt vielleicht den Eindruck, dass dies alles nur Tradition ist und irgendwelche Sitten. Nein, jeder einzelne Bestandteil hat eine tiefere Bedeutung. Jeder Bestandteil dieses Festes ist dazu gedacht, in irgendeinem Bereich einen Wandel zu bewirken. Die Veden sind für die gesamte Menschheit. Sie umfassen Gebet für den Frieden und unterwerfen dadurch den Zorn der Elemente und den Hass, der in menschlichen Gemeinschaften herrscht. Sie rufen die Kräfte der Natur dazu auf, friedlich und segensreich zu sein. Auf diese Weise fördert das Rezitieren der Veden Weltfrieden und menschliches Wohlergehen. Für diejenigen, die Freude daraus beziehen, wenn die Namen des Herrn rezitiert werden, haben wir die Pujas. Für jene, die sich sehnen, Anweisungen für den spirituellen Weg zu erhalten, haben wir Ansprachen, die von Gelehrten gegeben werden. Musikalische Vorführungen und Ansprachen übermitteln die Lehren der Schriften und der Heiligen Eben auf erfreuliche, verständliche Weise. Und die Schaustücke, die hier aufgeführt werden, sind sichtbare Repräsentationen der wesentlichen Lektionen, die unsere Schriften enthalten. All diese verschiedenen Aktivitäten entfalten die Blütenblätter im Herzen des Menschen. Dann hat Swami vor einigen Jahren noch eine andere Aktivität eingeführt während des Dasara-Festes, und zwar Grama Seva, Dienst an der Dorfbevölkerung. In den Dörfern der näheren und weiteren Umgebung wird an die Dorfbewohner Nahrung, Kleidung und Decken verteilt. Und zwar wird das durchgeführt durch Swami-Studenten. Man muss sich jetzt mal vorstellen, was das für eine Organisation bedeutet. Schon Wochen vorher wird also eine Übersicht der Dörfer vorgenommen. Botschafter gehen zu den Dörfern, finden heraus, wie viele Familien es in jedem Dorf gibt, kündigen an, wann die Studenten zu den Dörfern kommen. Und dann ziehen die Studenten in Lastwagen mit Kleidern und Nahrung, die hier ich muss dazu was sagen, diese Nahrung wird im Ashram hier nachts zubereitet, hinter den Nordgebäuden. Da sind dann Hallen und auch überdachte Plätze, wo in riesigen Töpfen die ganze Nacht Essen gekocht wird. Und die Anandapur-Studentinnen, die packen dieses Essen, das ist immer ein gewürzter Reis und eine Süßspeise, in Zeitungspapier ein, umwickeln das und bereiten so Essenspakete vor. Und am nächsten Morgen fahren die Studenten in die Dörfer, allerdings erst nachdem sie feierlich den Mandir, die innere Bhajan-Halle am Darshan-Platz umkreist haben und Swamis Segen, speziell das erste Mal Swamis Segen sich haben geben lassen, dann fahren sie in vielen, vielen Lastwagen in die Dörfer hinaus, rezitieren dabei Swamis Mantren oder Sai Gayatri Mantra, kommen dann in die Dörfer, gehen zu jeder Türschwelle und verteilen an die Familien dort Kleidung und Nahrung.
Was verstehst du unter Umgebung? Wie weit ist das gefasst?
Es werden die Dörfer der Umgebung und der weiteren Umgebung erfasst. Zum Beispiel bei einem Dasara-Fest ist der Grama Seva sogar bis nach Pinukonda ausgedehnt worden. Und wenn man weiß, wie groß Pinukonda ist, kann man sich vorstellen, dass das Zehntausende sind von Häusern, die dann an einem Tag besucht werden. Jetzt muss man dazu sagen, das eine ist natürlich, die Kleidung ist natürlich für die arme Dorfbevölkerung ein ganz willkommenes Geschenk. Aber bei dem Essen geht es nicht nur um den physischen Aspekt. Es ist ja praktisch eine Mahlzeit, die den Dorfbewohnern gegeben wird. Es gilt grundsätzlich als sehr segensreich, Prasad, geweihte Speise von einem heiligen Ort zu empfangen. Zum Beispiel wird in Indien die Göttin Annapurna, das ist die Göttin der Nahrung, verehrt. Und wenn Swami jetzt als der Avatar Essen an Häuser der Umgebung verteilen lässt, ist das mit Sicherheit auch einfach ein Segen dafür, dass immer Fülle in diesen Häusern herrschen wird. Und es ist auch ein Ausdruck von Swamis Liebe zur leidenden Bevölkerung. Wenn man die Armut der Dorfbewohner in diesem ärmsten Staat Andhra Pradesh kennt, dann kann man sich ein Bild machen von dem Ausmaß und der Großartigkeit dieses Projektes. Und man kann ja oft mittlerweile auch im Internet Bilder dann sehen von diesen Szenen, wie diese Kleider und die Nahrung verteilt wird. Und oft erzählen die Studenten später auch in Ansprachen von den berührenden Szenen, die sie erleben, während sie diesen Dienst leisten. Zugleich dient dieses Projekt der Einführung der Schüler und der Vorbereitung auf die Aufgaben, die Swami für sie vorgesehen hat, weil Swami hat Grama Seva, den Dienst an den Dörfern, wirklich in den Mittelpunkt seiner Mission gestellt und ruft die Studentin dazu auf, dass auch später, wenn sie irgendwelche Berufe ausüben, diesen Dienst nicht vernachlässigen sollen. Sie sollen rausgehen in die Dörfer und den armen Dorfbevölkern helfen, sich einen Lebensunterhalt zu verdienen, helfen, also diese Grundregeln der Hygiene beibringen, aber eben auch die Grundregeln des spirituellen Lebens. Und Swami sagt, dass im Grunde die Kultur Indiens wird in den Dörfern bewahrt. Und Swami geht es eben sehr darum, dass das aufrechterhalten wird, dass nicht durch den Einfluss des modernen Lebens, des Fernsehens, was ja in jedem Dorfhaushalt auch steht, diese Sitten verunreinigt werden. Und die Satyasai-Organisation in Indien hat sie sich eben auch zur Aufgabe gemacht, die adoptieren ganze Dörfer, kümmern sich um deren materielles Wohlergehen, legen Straßen, restaurieren Tempel, errichten Hochzeitshallen, führen kostenlose Hochzeiten durch für Mitglieder des Dorfes. Also diese ganze Gramaseva, der durchgeführt wird an Dasara, dient letztlich der Vorbereitung von Swami-Studenten auf die späteren Aufgaben, die er möchte, dass sie sie neben ihrem beruflichen und familiären Leben durchführen. Jetzt zurück zum Feuerritual. Wie geschieht das? Wie geschieht diese Anbetung? Die Bühne der Punachandra-Halle wird in einen großen Altar verwandelt. In der Mitte ist ein Hauptaltar mit der Feuerstelle und um diese Feuerstelle herum sitzen die Brahman-Priester und rezitieren aus den Veden, während sie das Feuer mit Ghee und Hölzern am Brennen halten. Ich will vielleicht jetzt noch dazu ein Zitat bringen aus einer Ansprache, die Swami 1966 gehalten hat, anlässlich des Festes von Dasara, wo er was über diesen Hintergrund der Vedenrezitation sagte. Ich zitiere: Die Veden sind für die gesamte Menschheit. Sie umfassen Gebete für den Frieden und unterwerfen dadurch den Zorn der Elemente und den Zorn, der in menschlichen Gemeinschaften herrscht. Sie rufen die Kräfte der Natur dazu auf, friedlich und segensreich zu sein. Auf diese Weise fördert das Rezitieren der Veden den Weltfrieden und das menschliche Wohlergehen. Es werden also Veden rezitiert von den Brahman-Priestern. Zugleich führt ein jüngerer Priester, wenn man vor der Bühne sitzt, auf der linken Seite, die Verehrung des Sonnengottes in Form von Surya Namaskar durch. Und es ist da, wo Swami normalerweise, wenn er kommt, um dieser Feuerzeremonie beizuwohnen, sitzt Swami dort in seinem Sessel und dann umkreist dieser Priester auch immer Swami, symbolisch für die Sonnengottheit, und wirft sich ihm zu Füßen. Da 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 das ist sehr schön, das mit anzusehen, wie dann Swami eben als die Gottheit dort verehrt wird. Andere Priester rezitieren, sie sitzen hinter dem Hauptaltar, aus heiligen Schriften wie dem Devi Bhagavatam. Das Devi Bhagavatam ist das heilige Epos, das der Göttin und ihren Geschichten geweiht ist. Darüber hinaus wird rezitiert aus dem Devi Mahatmyam. Das ist ein Text, der im Detail den Kampf der Göttin Durga gegen diesen Dämonen Mahishasura beschreibt. Das ist also dann im Detail alles beschrieben, wie das abgelaufen ist nach den Mythen. Hinter diesen Priestern sitzen ganz viele von Swami-Studenten, die also auch dann klassisch gekleidet sind wie Brahman-Priester und rezitieren ebenfalls aus den Veden. Und auf der rechten Seite findet dann die Verehrung der Göttin in dieser Form des Kruges mit der Kokosnuss und den Mangoblättern statt. Und zwar wird zu Beginn des Feueropfers in einer ganz feierlichen Prozession wird dieses Symbol für die Göttin aus dem inneren Mandir zur Punachandra-Halle getragen. Früher war es so, dass Swami dann mit dieser Prozession ging. Das war natürlich wunderschön, das zu sehen. Sogar der Elefant Saigita kam aus diesem Anlass. Es war also wirklich eine sehr, sehr, sehr feierliche Prozession. Mittlerweile gehen die Priester unter Vedenrezitation unabhängig von Swami in die Punachandra-Halle und Swami kommt dann eben auf die Bühne der Punachandra-Halle. Und dieser Krug wird auf der rechten Seite der Bühne ganz außen dort installiert feierlich und dann beginnt dort der Priester, der Hauptpriester dieses Feuerrituals, gemeinsam mit seiner Gemahlin die Verehrung der Göttin.
Das ist doch ungewöhnlich.
Da es um die Verehrung der Göttin geht, wird in dem Fall die Weiblichkeit geehrt, indem auch die Frau des Priesters an diesem Verehrungsritual teilnehmen kann. Und es geschieht eben dann weiterhin, dass da dann diese Kumkum-Verehrung stattfindet. Und Swami nimmt nach Abschluss des Yagnas an jedem Tag dort Arati, wenn Swami persönlich kommt. Ansonsten wird dort das Ritual abgeschlossen mit feierlichem Arati. Ist also praktisch die Hauptstelle der Verehrung der göttlichen Mutter, kann man sagen.
Wird dieses Dasara-Fest eigentlich überall in Indien an diesen 10 Tagen gefeiert?
Indien ist ja ein sehr großes Land, das von Norden bis Süden sich sehr, sehr weit erstreckt. Und es kommen die verschiedensten Traditionen und Strömungen bei diesen Festen zusammen, die sich oft in einem Fest dann konzentrieren. Zum Beispiel ist allgemein dieses Herbst-Dasara-Fest bekannt, aber dieses Fest wird zu gleicher Zeit auch im Frühjahr nochmal gefeiert in manchen Teilen von Indien. Und zwar zwischen Yugadi und Ramas Geburtstag. Und da wird dieses Fest noch in einen ganz engen Zusammenhang mit Rama gebracht, weil dann am Abschluss dieses Festes wird die Rückkehr von Rama nach Ayodhya gefeiert. Also so, man muss dazu wissen, das ist manchmal vielleicht ein bisschen verwirrend, wenn man dann so viel dieser Informationen erfährt. Aber es ist tatsächlich so, dass die verschiedensten Traditionen der Gottesverehrung in einem Fest sich dann einfach oft sammeln. Und das ist eben auch für Dasara, dass zum Beispiel Ramayana, Teile aus dem Ramayana werden ebenfalls rezitiert, weil der Sieg von Rama über den Dämonenkönig Ravana hat die gleiche Symbolik wie der Sieg der Göttin Durga über den Dämonen Maheshasura. Es geht immer um die Überwindung der Negativen, der Kräfte des Bösen, banal gesagt. Der Sieg des Göttlichen über die Kräfte des Bösen. Dann an einer anderen Stelle, das zeigt wieder die Vielfalt der Traditionen, der spirituellen Traditionen in Indien, noch neben dieser Stelle, wo die Göttin verehrt wird, rechts außen, sitzt da nochmal ein Priester, der täglich aus einer Art Ton 1000 Lingams als Akt der Verehrung anfertigt, während dieses Feueropfer stattfindet. Das heißt also, auch diese Symbolik der Lingam als Symbol der formlosen Göttlichkeit wird ebenfalls verehrt während dieses Feueropfers. Jetzt geht es natürlich bei diesem ganzen Feuerritual, wie immer bei diesen Festen, um eine innere spirituelle Bedeutung. Es geht nicht um diese äußeren Rituale nur. Der eine Aspekt ist natürlich schon, dass durch die Rezitation der Veden und der Heiligen Schriften, Swami sagt, die Klänge steigen mit dem Äther auf, verbreiten sich in der ganzen Welt und tragen zum Weltfrieden bei. Aber darüber hinaus hat Swami noch im Detail was über die Bedeutung dieses Feueropfers gesagt. Ich zitiere Swami: Das Herz des Menschen ist selbst der Opferaltar. Die schmerzenden Wünsche sind die Feuerzungen. Das Schlechte im Menschen ist die Opfergabe, die ins Feuer geworfen wird. Und der Schatz ungetrübter Glückseligkeit ist der letztliche Gewinn. Das ist die wahre Opfergabe, die ihr täglich in eurem Leben durchführen müsst. All diese Zeremonien sind nur eine symbolische Erinnerung und ein innerer Anstoß dafür, dass ihr in eurem täglichen Leben entsprechend den Anweisungen des Dharmas, der von Gott gesetzten Ordnung, handelt. Der Veda Purusha, der diese äußeren Gaben empfängt, befindet sich in euch. Widmet ihm all eure Gedanken, Worte und Taten. Das ist die wirkliche Opferhandlung. Das zoroastrische Feuersymbol ist eine Einladung an euch, alle niedrigen Instinkte und Impulse ins Feuer zu werfen. Opfert alle Bitterkeit im heiligen Feuer und geht herrlich, groß und göttlich daraus hervor. Hier fiel es der Begriff des Veda Purusha. Und Veda Purusha heißt praktisch der Herr der Veden, der Meister über die Veden. Und das ist natürlich Satya Sai Baba, der am letzten Tag des Feueropfers dann den Abschluss des Feueropfers überwacht und selber die letzten Opfergaben ins Feuer wirft. Swami sagte über die Bedeutung dieses Yagnas: Der Zweck des Veda Purusha Saptaha Yagna ist, die Wahrheit zu erlangen. Gott ist der Veda Purusha. Dieses Opfer wird 7 Tage lang durchgeführt. Saptaha heißt 7. Das ist also ein Bestandteil des Namens dieses Feueropfers. Jetzt sagt Swami, ich zitiere: 7 ist eine besonders glückverheißende Zahl. Sie entspricht der Zahl der Rishis, der 7 Weisen, der 7 Ozeane, der 7 Farben und der 7 Klänge. Selbst die 7 Rishis haben Erfüllung durch die 7 Klänge, die 7 Töne gefunden.
Wer sind die 7 Rishis?
So wie wir von 7 Weltmeeren sprechen, heißt es, dass es 7 Rishis sind, Weise oder Seher, dass es in den höchsten Sphären 7 große Weise gibt, die die Weltgeschicke lenken und dort in ständiger Meditation sind.
Bhavani Maa, Devi Bhavani Maa,
Dann habe ich noch eine Frage und die betrifft Gegenstände des Alltags, so wie Fahrräder und Rikschas, die vor Swami gebracht wurden. Was hat das für eine Bedeutung?
Ja, während der 3 Tage der Verehrung von Saraswati, der Göttin der Weisheit, findet noch eine ganz besondere Veranstaltung statt, und zwar Ayuda Puja genannt, das heißt wörtlich die Verehrung der Waffen. Gemäß der Mythologie wurden an diesem Tag die Waffen verehrt, aber was heutzutage passiert ist, dass die Instrumente und Werkzeuge des täglichen Lebens geweiht und gesegnet werden. Schüler und Studenten verehren an diesem Tag ihre Bücher und lassen sie segnen. Bauern ihre Pflüge, Besitzer von Fahrzeugen ihre Fahrräder, ihre Autorikschas und Autos. Kurz gesagt, jeder verehrt das, was in seinem Leben das Wichtigste ist, vor allem auch für den Lebensunterhalt. Auch Swami segnet an diesem Tag seine Fahrzeuge und früher stieg Swami auch persönlich auf den goldenen Wagen. Und wenn man jetzt so diese Parallelen der Tradition in Ländern sieht, ich kann mich erinnern, sogar bei uns in der katholischen Kirche gab es diese Fahrzeugweihe. Das heißt, der Priester kam und hat dann mit dem Weihwasser die Fahrräder oder die Autos besprenkelt. Also ich kann mich aus meiner Kindheit noch daran erinnern. Natürlich hat auch das eine Symbolik. Swami sagt, es geht in Wirklichkeit darum, die göttlichen Kräfte in uns zu verehren, denn wir alle tragen die Aspekte der göttlichen Mutter in uns. Und unsere eigentlichen Waffen sind Satya, Wahrheit, Dharma, rechtschaffenes Leben, Shanti, Friede, Prema, selbstlose Liebe und Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Dieses 7-tägige Feueropfer Yagna kulminiert am Tag von Vijayadashmi, dem Tag des Sieges, in Purnahuti, dem abschließenden Feuerritual. Swami nimmt als Veda Purusha, als der Herr der Veden, das Feueropfer an. Und früher hat Swami auch die 9 Edelsteine materialisiert, die er ins Feuer geworfen hat. Und diese 9 Edelsteine stehen zum einen für die 9 Planeten, deren Einfluss man überwunden hat, aber auch für die 9 Wege der Hingabe. Und es gibt sicherlich noch viel mehr Bedeutungen. Früher fuhr Swami nach Abschluss des Feueropfers durch die Menge und besprühte die Devotees als Segenszeichen mit geweihtem Wasser. In späteren Jahren hat Swami, als er nicht mehr selber gelaufen ist, die Priester damit beauftragt. Und Swami hat allgemein über die Bedeutung dieses Yagnas noch gesagt, wenn die vedischen Gesänge die Luft erfüllen, dann gehen Strahlen göttlicher Gnade auf die Menschheit hinunter. Yagnas mit Opfergeist als Grundlage gewähren die königliche Straße zur Selbstverwirklichung, im Gegensatz zum gefährlichen Pfad der Selbstzerstörung, den die Menschen derzeit gehen. Yagnas sind dazu gedacht, die Kraft des Göttlichen zum Wohlergehen der Menschheit anzurufen. Die kosmische Energie der Mantren wird aus der Yagna-Stätte hochsteigen, sich in der ganzen Welt verbreiten und die Atmosphäre reinigen. Eine heilige Schrift, die im Mittelpunkt der Verehrung der Göttin während Dasara steht, ist Sri Lalita Sahasranama. Das ist nichts anderes als die 1000 Namen zur Verehrung der göttlichen Mutter. Lalita ist ein anderer Name für Devi, die göttliche Mutter. Und es ist vielleicht interessant, ein paar Versen zuzuhören aus diesen 1000 Namen der göttlichen Mutter, um einen Eindruck zu bekommen über die Vielfalt der Aspekte, unter denen das göttliche in Gestalt der göttlichen Mutter in Indien verehrt wird. Ich verneige mich vor der göttlichen Mutter, die die Mutter aller ist. Ich verneige mich vor der großen Kaiserin des gesamten Universums. Ich verneige mich vor der großen Herrscherin, die auf dem Rücken eines Löwen sitzt. Ich verneige mich vor ihr, die aus dem Feuer des reinen Bewusstseins hervorkam. Ich verneige mich vor ihr, die immer die Aufgaben der göttlichen Kräfte fördert. Ich verneige mich vor ihr, die erstrahlt wie 1000 Sonnen. Ich verneige mich vor der vierarmigen Göttlichkeit. Ich verneige mich vor ihr, die das Band der Liebe hält. Ich verneige mich vor ihr, die das Seil des Zorns in ihrer rechten Hand hält, um damit die Kräfte des Bösen zurückzuhalten. Ich verneige mich vor ihr, die einen Zuckerrohrbogen in der Hand hält, der den Verstand symbolisiert. Ich verneige mich vor ihr, die als Pfeile die fünf Elemente hält. Ich verneige mich vor ihr, die das ganze Weltall eintaucht in den Strahlenglanz ihrer Gestalt. Ich verneige mich vor ihr, deren Haar mit duftenden Chambaka, Ashoka, Punaga und Saugandika Blüten geschmückt ist. Ich verneige mich vor ihr, die erstrahlt mit einer Krone, geschmückt mit blitzenden Kuruvinda-Edelsteinen. Ich verneige mich vor ihr, deren Stirn schimmert wie der Halbmond in der achten Nacht der zunehmenden Phase. Ich verneige mich vor ihr, deren Stirn ein Tupfenmoschus ziert, der gleich dem Flecken auf dem Monde glänzt. Ich verneige mich vor ihr, die alle Künste verkörpert. Ich verneige mich vor ihr, die melodisch und voll Süße spricht. Ich verneige mich vor ihr, die großzügig ihre segensreichen Gaben schenkt. Ich verneige mich vor ihr, die durch die Veden kennengelernt werden kann. Ich verneige mich vor ihr, die dieses Universum erschafft und erhält. Ich verneige mich vor ihr, die die Mutter der Veden ist. Ich verneige mich vor ihr, die der illusionsschaffende Aspekt der Macht Vishnus ist. Ich verneige mich vor ihr, die spielerisch ist. Swami hat während des Dasara-Festes 2008 eine Ansprache gehalten, wo er Folgendes über die Bedeutung dieses Festes sagte. Wir feiern gerade das Dasara-Fest. Was ist Dasara? Die Feier von Dasara ist dazu gedacht, die Handlungen zu reinigen, die durch die 10 Sinne begangen werden. Zur Erklärung, die 10 Sinne, Dashendriya, sind die 5 Handlungs- und die 5 Wahrnehmungssinne. Ich zitiere weiter. Jeder Mensch in dieser Welt hat irgendeine Art von Handlung durchzuführen. Die über diese Handlungen herrschende Gottheit oder die Antriebskraft dahinter ist Devi, welche die Personifizierung von Energie Shakti ist. Sie gewährt dem Menschen alle Arten von Energie zur Durchführung der verschiedenen Arten der Handlung Karma. Man kennt ja vielleicht in manchen philosophischen Zusammenhängen diesen Begriff Shiva Shakti. In dem Fall steht Shiva für das göttliche Bewusstsein. Und Shakti ist die dynamische Kraft, die dieses göttliche Bewusstsein zur Manifestation bringt in Form der Schöpfung. Ohne Shakti, der dynamische Aspekt Gottes, würde das göttliche Brahma nicht manifestiert und ausgedrückt werden. Und ohne das zugrunde liegende göttliche Brahman könnte Shakti nicht existieren. Als Ergebnis gewährt Lakshmi den Menschen verschiedene Arten des Wohlstands wie Geld, Getreide, Gold, verschiedene Gegenstände und Fahrzeuge, sodass sie in dieser Welt ein glückliches Leben führen. Der dritte Aspekt des weiblichen göttlichen Prinzips ist Sarasvati, die Göttin der Bildung und des Intellekts. So wird die Dreieinigkeit von Durga, Göttin der Energie, Lakshmi, Göttin aller Arten des Wohlstands und Sarasvati, Göttin der Bildung und des Intellekts, der Weisheit, während dieses Dasara-Festes angebetet. Das ist die zugrunde liegende Bedeutung der Verehrung dieser Dreieinigkeit Durga, Lakshmi und Sarasvati während dieses Navaratri-Festes. Es ist wichtig, dass der Mensch all diese drei Facetten des göttlichen Prinzips anbetet und verehrt. Bei all dieser Verehrung ist Dharma von höchster Bedeutung. Man sollte sich selbst erforschen, welche Folge eine bestimmte Handlung nach sich zieht und dann erst handeln. Dieses Urteilsvermögen ist der Bereich des Intellekts, der den gesamten menschlichen Körper durchdringt. So wie der elektrische Strom durch das Kabel fließt, ebenso dringt der Intellekt in alle Sinne eines Menschen und beeinflusst sie. Deshalb sollte jeder Mensch seinen Intellekt richtig anwenden und stets nur rechtschaffene Handlungen durchführen. Worum es also geht, was Swami oft auch in Ansprachen gesagt hat, wir tragen diese Kräfte Durga, Lakshmi, Sarasvati, wir tragen diese Kräfte alle in uns selber. Wir selber verkörpern praktisch die Göttin in ihren verschiedenen Aspekten. Und dieser ganze Kampf Gut gegen Böse findet in uns selber statt. Und das Ziel ist letztlich nicht nur, dass das Gute über das Böse siegt, das ist sozusagen ein Teil des Weges, dass wir das Negative in uns selber überwinden, dass wir Weisheit, Wissen erlangen im Sinne von Sarasvati. Aber das Wichtigste ist der Tag von Vijayadashami, symbolisch, dass wir über diese gesamte Dualität hinauswachsen, sogar über das Gut-Böse. Swami hat gesagt, letztlich müssen Tamas, Rajas, Sattva, alle drei Grundeigenschaften transzendiert werden und wir in den Zustand der reinen, eigenschaftslosen Göttlichkeit gelangen. Und das ist der Tag von Vijayadashami, wenn wir jegliche Dualität, alles Ego überwunden haben, die Einheit des Göttlichen in allem sehen und aus dieser Einheit mit dem Göttlichen heraus leben.
Susanne, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich.
Ja.
Damit geht unsere Sendung von Radio Sai Global Harmony Deutschland auch schon wieder zu Ende. Mein Dank geht an Susanne Böhnke und ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie vielleicht ein wenig Neues über die Bedeutung dieses Dasara-Festes für sich erfahren haben. Über Zuschriften von Ihnen freuen wir uns immer sehr. Noch einmal unsere Adresse für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, info@radiosai.de. Haben Sie noch einen guten Tag und am Mikrofon verabschiedet sich bei Ihnen Evelyn Seliger.